kommen dürfen. Du sagst, du sucht mich. Du lädst uns ein, dass wir Menschen in deine Nähe kommen. Deine Heiligkeit sehen, wahrnehmen, spüren, verändert werden von deiner Heiligkeit in deine Heiligkeit. Danke, dass du uns Menschen so ehrst und so adelst, so schätzt, dass du uns einlädst, bei dir verändert zu werden, dass du uns mit einbaust in deine Pläne für diese Erde und für diese Welt. Heiliger Geist, ich bete und bitte dich, komm, rede du heute zu jedem Einzelnen von uns, zu mir, zu jedem Einzelnen von uns und führ uns einen nächsten Schritt, führ uns tiefer hinein in die Pläne des Himmels für Esslingen, für unsere Welt, für unser Land. Wir wissen, du hast gute Gedanken, du hast Heil, Heil und Heilung auf deinem Herzen. Amen. 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 Von Herzen Dank an euch als Team. Komm, wir geben ihm mal einen richtigen Applaus, weil das war richtig, richtig, richtig stark. Und einen noch dickeren Applaus, wenn man das so sagen will. Ein ganz mega Applaus für die Techniker, weil das war auch richtig, richtig, richtig stark. Richtig stark. Wir treffen uns immer früh morgens schon hier. Ja, früh morgens ist immer eine Zeit. Was ist früh morgens? Aber wir kamen hier rein heute Morgen, um die Dinge vorzubereiten, die vorzubereiten sind. Und wir haben gleich gemerkt, an der Technik funktioniert was nicht. Und die haben jetzt gekämpft bis jetzt, 8 Uhr, fast bald 2 Stunden, so gekämpft. Also echt, vielen Dank. Ganz tolle Leute haben wir da sitzen. Ganz tolle Leute. Wir schließen heute die Serie Gebet ab. Und eigentlich ist in mir etwas, Leute, wir sind noch lange nicht fertig. Wir könnten eigentlich an diesem Thema jetzt weitergehen. Und wir haben schon erste Gedanken auf das nächste Jahr, dass wir die Fülle von Themen nicht mehr so groß aufmachen, sondern noch mehr auf einem bleiben. Das große Thema, was über diesem Jahr steht, heißt Nachfolge zu leben. Und da ist natürlich Gebet ein Fokus. Ja, und ja. Aber wir sind erst am Beginn. Und meine ganz große Hoffnung ist heute, dass jeder von uns, dass ein Ruck durch uns als Gemeinde geht und wir, ich sage einmal, aufwachen. So ist auch die Predigt überschrieben mit Aufwachen. In der letzten Woche hat die Zeit einen Artikel rausgegeben, der genauso mit demselben Wort überschrieben ist: Aufwachen. Aufwachen, komm, aufwachen. Krise folgt auf Krise, das hält doch keiner mehr aus. Eine Suche nach Wegen aus der großen Erschöpfung. Was heißt große Erschöpfung? Einmal ein paar Umfragen. März 23, letztes Jahr. Eine Umfrage ergibt, die häufigste Diagnose von Psychotherapeuten lautet: Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit. September 23, eine Umfrage, 53% der Deutschen, und das ist einfach Zahlen aus diesem Artikel, ja, den ich hier herausgenommen habe, 53% der Deutschen fühlen sich erschöpft, das ist die Hälfte unserer Bevölkerung. Eine Wahnsinnszahl ist das. Und 40% denken, dass das noch zunehmen wird. Also mich hat das schon echt berührt und getroffen. Januar 24, dieses Jahr. Jeder zweite Arbeitnehmer sagt, dass er in den vergangenen 3 Jahren deutlich an Kraft eingebüßt hat. Also wir sehen, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Erschöpfungsgesellschaft. So hat es dann jemand, haben das diese Leute hier betitelt, die Autoren. Und sie fragen, woran liegt das? Und dann kommen auch ein paar Argumente und ein paar Möglichkeiten, die auch mit Gemeinschaft, mit Beziehung zu tun haben, die gar nicht so unähnlich sind von dem, was wir tun. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu hier eine Antwort haben. Und die liegt im Gebet. Die liegt in der Nähe Gottes. Ich Es gibt so einen Satz, Arno und Andreas, so ein paar alte Liedermacher, Andreas Malesa ist ja hier in Esslingen, die schrieben ein Lied: Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Wisst ihr, und das sehen wir. Wir sehen vor unseren Augen, dass unser Land sich von Gott wegbewegt, die Kirchenmitgliedszahlen schwinden, die geistliche Substanz unseres Landes verdunstet. Und wir sehen die Auswirkungen vor uns liegen. Was macht das mit uns? Und ich glaube, es ist dran, dass wir aufwachen, wir als Gemeinde aufwachen und dass unser Land aufwacht, dass unser Land merkt, wir sind auf dem Weg weg von Gott. Wir suchen ihn eben nicht mehr. Es war ein gezieltes Wort heute Morgen, prophetisches Wort. Jesus sagt, such mich, bei mir ist Kraft, durch meinen Geist kommt Kraft in dein Leben. Und wenn wir Menschen denken, wir können ohne Gott leben, dann geht uns die Kraft aus. Es liegt auf der Hand. Ihr Lieben, wir erleben vor uns eine sichtbare Manifestation der Wahrheit Gottes. Was macht das mit uns? Und ich glaube, wir sind als Gemeinde herausgerufen, ganz neu zu Gott zu kommen. Und weißt du, Gebet heißt, ich suche seine Nähe. Unser Motto, nah bei Gott, geht nicht anders wie über Gebet. Da liegt das Gebet drin, in unserer Ausrichtung, nah bei Gott und dann nah bei Menschen. Das Gebet ist der Kern. Ich habe heute einen Satz, wenn ihr euch den merken könnt, dann den versuche ich euch irgendwie mitzugeben, dass ihr euch immer wieder bewegt. Und eine Bibelstelle, ich habe mehrere Bibelstellen, aber die Bibelstelle kommt gleich, aber den einen Satz sage ich euch jetzt. Gebet ist nicht alles, das ist wahr. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist auch wahr. Ihr Lieben, das ist eine Wahrheit. In deinem Beruf, in deinem Alltag, in deiner Familie. Gebet ist nicht alles. Es gibt viele andere Dinge zu bedenken und auch im Handeln zu beachten. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir Gott nicht suchen für unsere Anliegen, für unsere Ehe, für unsere Kinder, für unseren Job, egal wo, für Gemeinde, für Heilung in Esslingen, es wird nicht geschehen. Wir sind, Gebet ist wie wenn du dich nimmst und an die Steckdose anziehst. Wenn du den Stecker in die Steckdose reinlegst. So ist Gebet. Wir werden auch als Gemeinde müde. Wir leben in der Gesellschaft und uns geht es genauso. Und ich erlebe auch Müdigkeit unter uns. Ihr Lieben, was heißt es, wenn du müde bist in diesen Tagen? Es gibt nur eine Antwort. Such mich. Jetzt nicht mich. Ich habe nichts zu geben. Ich bin armer Schlucker an der Stelle. Aber er ist der König aller Könige. Er ist der Schöpfer des Lebens. Amen. Er hat Kraft. Komm, wir geben es ihm mal noch einen Applaus zu seiner Ehre. Wir ehren ihn. Er ist der König. Und er ist der Herr. Er ist der Schöpfer, der uns Menschen liebt. Unsagbar liebt. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Du, ihr im Livestream, bereitet euch schon vor, da könnt ihr nachher mit uns Abendmahl feiern. Er liebt uns unsagbar. Und er gibt es in diese Jahreslosung uns Menschen die Aufgabe, liebt. Was ihr tut, liebt. Das spürt man doch sein Herz dahinter. Das kannst du hören, oh Gott, das muss ich auch noch lieben. Oder du hörst, Gott, du liebst und du baust mich ein in deine Pläne. Also, Gebet ist nicht alles, aber sagen wir es mal miteinander. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Oh, ihr seid richtig gut, das hört sich richtig, richtig gut an. Jetzt kommt der Bibeltext. Zweites Buch Chronik, der Tempel wird eingeweiht. Und der Tempel war im Alten Testament, dieser Tempel, den Salomo baute, das war ein unfassbares Bauwerk, voller Herrlichkeit und Schönheit. Geistgeleitete Kunsthandwerker handwerkten, arbeiteten daran, vollbrachten ihr Werk. 1000 Sänger. Was für eine Verschwendung, oder? 1000 Sänger, Instrumentalisten, tausende Leute im Lobpreis beteiligt. Das war hier wollte Gott einfach seine Herrlichkeit zeigen. Und Salomo, bei der Einweihung bittet er Gott, Gott, hey Gott, bitte, bitte, wenn es uns mal schlecht geht und dieses Volk beginnt zu beten, bitte, dann hör uns an dieser Stelle. Das war sein innigstes Gebet. Und jetzt kommt die Antwort. 2. Chronik, 7. Kapitel, Vers 14. Und hier spricht Gott. Das ist dieser Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist unser Vater. Das ist dieser dreieinige Gott in Vater, Sohn und Geist, die in sich eine Liebesbeziehung leben, die in einem Tanz der Liebe, in einem Tanz der Liebe dieses Universum geschaffen haben. Wenn dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, ja, der Name Gottes ist über den Christen ausgerufen. Christus ist über dem, das hat sich im Neuen Testament noch viel stärker erfüllt wie damals. Es war sein Volk, Israel, ein Kämpfervolk. Ja, es hat gekämpft für die Anliegen Gottes. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich vom Himmel her, im Himmel, sein Gebet hören. Wir haben es so schön gehört, wir hatten eine herrliche Predigtserie hier, oder? Wir hatten drei bärenstarke Predigten hier, finde ich. Und Daniel sprach über den Himmel, was es bedeutet, die Himmel. Es ist einfach der Ort, wo Gott wohnt. Und er umgibt uns, der ist nicht weit weg. Aber er wird aus seinem Reich, aus seinem Raum dieses Gebet von uns hören. Und dann wird er eingreifen und die Verheißung, der Zuspruch, das Versprechen, ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes wieder heilen. Gott will heilen. Aber es ist an etwas gekoppelt. Wenn mein Volk, über dem mein Name ja schon ausgerufen ist, das sich nach mir nennt, wir nennen uns doch Christen, oder? Es ist sein Name. Christus heißt der Gesalbte. Christus kommt von Salbung. Es ist die Salbung des Geistes Gottes, die uns zu Christen macht. Und wenn wir jetzt als Christen umkehren, und das ist der erste Gedanke heute im Gebet, heute geht es, ich will zwei Dinge mit uns jetzt ergänzen zu den letzten Predigten. Wir haben gehört vom Kopfheben, den anderen wahrnehmen, sich auf ihn einstellen und sein Anliegen zum eigenen machen. Da knüpfe ich fast ein Stück an. Wir haben von Bitte und Fürbitte gehört und jetzt geht es um Umkehr. Gebet hat mit Umkehr zu tun. Weißt du, wer so ins Gebet geht, Gott, ich danke dir, ich bin echt gut gemacht und das stimmt ja alles. Und jetzt bin ich der Megaboss und jetzt rufe ich einen Segen aus und ich segne Esslingen in Jesu Namen und spreche Heilung in Esslingen aus und du donnerst da runter. Aber es kommt nicht aus einer Haltung der Demut, wenn mein Volk nach mir benannt sich besinnt, es umkehrt von falschen Wegen, sich demütigt im Gebet, übersetzt die Elberfelder an der Stelle. Diese Umkehr heißt, Gott, ich weiß, ich bin schuldig, ich bin auch ein Sieger. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere ist, ich bin ein begnadigter Sünder. Wisst ihr, wir haben überhaupt keinen Grund, hochmütig durchs Leben zu gehen. Wir haben keinen Grund, auf andere irgendwie herabzuschauen, auf Menschen, die jetzt schwach sind, herabzuschauen. Wir sind doch selber schwach, aber wir wissen die Antwort, wo die Kraft herkommt. Und so, glaube ich, ist es ein entscheidendes Momentum, im Gebet umzukehren. Dieses Umkehren heißt, Gott, ich mag, boah, ich bin so meinen eigenen Weg gegangen und hat sich Hochmut, Überheblichkeit in mir eingeschlichen. Und ich habe andere verurteilt. Ich habe andere Glaubensgemeinschaften verurteilt, andere Menschen, die dich nicht kennen, verurteilt. Ich habe Brüder und Schwestern verurteilt. Ich habe vielleicht meinen Ehepartner verurteilt. Ich habe meinen Chef oder Leute meiner Firma verurteilt. Ich habe mich überhoben. Ich habe mit dem Finger auf sie gezeigt und habe gar nicht gemacht, dass drei Finger auf mich zeigen. Ich habe schlecht gesprochen, Gott, es tut mir leid. Ich kehre um. Es war der falsche Weg. Ich will dich suchen. Der richtige Weg hat Jesus im Zentrum. Jesus, ich will dich suchen. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche unbedingt deine Nähe. Es gibt nichts, was ich mehr brauche wie deine Nähe. Ich verzehre mich nach deiner Nähe, Jesus. Das ist Gottes Weg. Und wenn wir ganz ehrlich sind, da sind wir nicht immer richtig, oder? Ich nicht. Ich bin vor 2 Wochen zu einem Freund gegangen, habe einfach, weil ich 2 Dinge, die haben mich lange Zeit jetzt wirklich beschäftigt, ich habe sie irgendwie nicht losgekriegt. Und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ich löse, bitte hilf mir, ich bekenne dir, hier bin ich schuldig. Ich will mich lösen, ich habe so viel, ich habe immer mit dem Ding zu tun, ich kriege das Ding nicht los. Mich gelöst, ich bin umgekehrt zu Jesus gegangen und habe versucht, im Gebet frei zu werden davon. Und ich habe wirklich Freiheit erlebt, Befreiung bis heute erlebt. Gott löst, er befreit, er will die Schäden des Landes heilen. Ein zweiter Text, der einfach genau in dieselbe Kerbe geht, Psalm 139, Vers 23 und 24. Hier betet David, Gott, und er hat diese Sehnsucht nach ihm, erforsche mich, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Wörtlich ein Weg der Mühsal. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David weiß ganz genau, wenn ich nicht auf diesem Weg mit Gott bin, wird mein Leben in der Kraftlosigkeit, Erschöpfung landen. Der Weg der Mühsal. Gottes Weg ist nicht der Weg der Mühsal. Gottes Weg ist ein Weg, der sagt, meine Last ist leicht. Mein Joch passt auf dich. Wo ich bin, ist Freude. Ihr Lieben, brauchen wir mehr Freude? Ich brauche mehr. Und ich weiß, es hat nicht mit ihm zu tun, es hat mit mir zu tun. Ich muss noch mehr zu ihm. Ich muss ihn noch mehr suchen. Er lockt mich dadurch, dass ich die Freude nicht so habe, da hinein, such mich mehr, Ralf, da gibt es noch mehr. Komm. So erlebe ich ihn an der Stelle. Ein drittes, das Vaterunser. Und ich mache mal einen Vorschlag. Ich weiß, ich habe auch gelesen in dem Artikel, wenn man Tipps gibt, das mögen manche Leute gar nicht. Und sie machen dann eher nicht das, was der Tipp ist. Sie sagen dann, gib dir selber einen Rat. Witzige, habt ihr es verstanden, was ich meine? Also ich lade euch auch heute ein, hört mal die Predigt und gebt dir dann selber einen Rat. Aber einen Rat gebe ich jetzt doch. Das Vaterunser immer wieder zu beten. Vielleicht Vaterunser, das Vaterunser ist ein geniales Gebet. Und in diesem Gebet hören wir, Vater, vergib uns unsere Schuld. Das heißt, dieses Umkehren, das ist ein ganz, es ist ein Reinigungsmoment in unserem Herzen. Das will ich damit sagen. Wer innerlich bereit ist, von Gott zu hören und umzukehren, seinen Weg zu ändern, wer sich nicht hartherzig gegen Gottes Wort stellt, der ist weise. Der ist weise. Der ist weise. Umkehr ist ein Teil, etwas ganz Kostbares. Luther sagt, Umkehr, Buße ist ein fröhlich Ding. Weil wir seine Nähe lieben. Und ich weiß, die Umkehr heißt einfach, ich komme mehr in seine Nähe. Das war der erste Teil der Predigt. Umkehr. Habt ihr das ein Stück? Seid ihr ein Stück? Ja. Ich spüre es auch. Danke. Ich freue mich, dass wir diesen Punkt miteinander angeschaut haben. Und ich glaube, dass ihr einen Weg findet, wie ihr das in eurem Leben macht. Gebt ihr selber einen Rat. Ja, an der Stelle. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Da geht es um Kämpfen. Wir haben das in einem Lied schon herrlich gesungen. Ja, Hosanna, ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es kann geschehen. Ihr Lieben, ich möchte uns heute Mut machen. Erweckung in Esslingen kann geschehen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir aufwachen. Geistlich auch aufwachen. Wir schlafen vielleicht nicht natürlich. Ihr seid jetzt da. Aber weißt du, man kann da sein und ich will jetzt nicht sagen, ihr schlaft, versteht ihr? Aber es gibt noch mehr Wachzustände, auch für mich. Ich kann noch wesentlich wacher werden. Ich hoffe, ihr haltet es dann aus, aber ich kann es noch. Es gibt noch mehr. Und ich weiß, je wacher ich werde, je mehr nimmt seine Freude, seine Kraft, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Sanftmut, die nehmen die Früchte des Geistes in mir zu. Je geistlich wacher ich werde, desto mehr geschehen die Dinge Gottes in meinem Leben. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir als Gemeinde hellwach in dieser Zeit stehen. Und das hat mit Kämpfen zu tun. David bittet das, Herr, lehre meine Hände das Kämpfen. Ihr Lieben, Christentum ist auch Kampf. Jemand sagte, die Kirche ist die einzige Armee auf der Welt, die ihre Siege auf den Knien erringt. Kampf hat mit Gebet zu tun.
Und ich weiß, hier in unserer Gemeinde haben viele schon Menschen vor mir und viele, viele Leute haben immer wieder versucht, unsere Gemeinde auf ein anderes Gebetsniveau zu heben. Und wir glauben, dass Gott uns auf ein anderes Gebetslevel heben will. Er will deine persönlichen Gebetszeiten, er will sie vertiefen, erhöhen, er will sie leidenschaftlich, voller Freude machen. Und dann, dass aus deinen persönlichen Gebetszeiten gemeinsame Gebetszeiten folgen, die gefüllt sind mit Gottes Kraft. Ich sehe das als Vision, als Bild vor mir, wie Gott dorthin will. Aber wir sind dort noch nicht. Aber wir können dorthin. Amen. Gottes Geist ist dran und immer wieder haben es Leute versucht und dann sind Gebetszeiten kurz aufgeflammt und dann sind sie wieder runtergesackt. Ich glaube, dass es ein Ende hat. Bernhard Röckle hat vor 2 Jahren im Dezember hier eine denkwürdige Predigt über das Gebet gehalten, die den ganzen Hauskreis beeinflusste, der dann ein Frühgebet angeboten hat. Das Frühgebet gibt es zum Glück noch, aber es kommen 2, 3, 4 Leute. Ich bete, dass da 10, 20 Leute kommen noch. Vielleicht noch in diesem Jahr, ja, nicht vielleicht, nein, in diesem Jahr. Ich bete darum, dass dieses Frühgebet losgeht. Das kann man noch hier kommen, herkommen, dann zur Arbeit fahren danach. Und man betet miteinander und man kämpft miteinander. Weißt du, kämpfen ist besser zu zweit. Also im Kampf ist gut, du hast so einen Buddy, der dir im Rücken steht. Kämpfen ist besser zu zweit. Herr, lehre meine Hände das Kämpfen. Wie können wir miteinander kämpfen? Bernhard Röckle sagt, ich war noch nie vor einer Predigt so angefochten vor dieser Predigt bei euch in Esslingen, Ralf. Was zeigt das? Es zeigt mir, hier widersteht eine dämonische Macht uns als Gemeinde im Gebet. Das zeigt es mir. Und die Frage ist, werden wir aufstehen? Wollen wir aufwachen, aufstehen und kämpfen? Die ukrainischen Leute, die kämpfen 2 Jahre jetzt für ihr Land. Männer verlieren ihr Leben, geben ihr Leben, kommen versehrt mit abgelösten Beinen nach Hause. Sie hören nicht auf. Wir glauben, dass wir siegen. Wir bleiben dran. Was für einen Mut haben diese Leute. Ich will jetzt mal das ganze Kriegsthema außen weglassen. Aber die setzen ihr Leben ein für ihr Land. Kann das nicht uns sagen, dass wir unser Leben, mehr von unserem Leben, dass wir uns für Gottes Reich investieren und im Gebet kämpfen? Jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich euch eine Kriegerin vorstellen kann. Ja, das Theaterstück, das wir jetzt sehen, heißt Die Kriegerin.
Bei Merkel. Marlene am Apparat. Nein, Frau Merkel ist nicht zu Hause. Sie arbeitet heute. Ich bin Marlene, das Hausmädchen. Kann ich etwas ausrichten? Wollen Sie, dass sie zurückruft? Barbara Brandner. Ihre Mutter. Oh, das tut mir leid, das zu hören. In welchem Krankenhaus liegt sie denn? In Ordnung. Ich werde natürlich dafür beten, dass Ihre Mutter schnell wieder gesund wird. Okay, auf Wiederhören. Na, was hätten wir denn für die Mutter von Frau Brandner? Wie wär's denn damit? Das sieht wirklich nach trockener Literatur aus. Gott hilf bitte, dass Barbaras Mutter schnell wieder gesund wird und gibt den Ärzten Weisheit, wenn sie morgen bei der OP versuchen, das Wasser aus ihrer Lunge abzusaugen. Ha, ich wette, Sie dachten, ich hätte es vergessen oder schlimmer, ich hätte es nur gesagt, um freundlich zu sein und in Wirklichkeit hätte ich es gar nicht getan. Aber so ist das nicht mehr. Wenn ich sage, dass ich für jemanden beten will, dann tue ich es auch. Dieses Buch erinnert mich ab jetzt immer daran, für Barbaras Mutter zu beten. Ihr wird morgen Wasser aus ihrer Lunge abgesaugt. Und wenn ich also nächste Woche wiederkomme und dieses Buch hier sehe, dann werde ich weiter für Barbaras Mutter beten. Und sehen Sie diese Weinflaschen? Ich staube sie ab und bete für Caroline. Sie ist ein kleines Mädchen im Kindergottesdienst und ziemlich aufbrausend. Naja, eher eigentlich frech und manchmal ziemlich aggressiv. Niedliches kleines Mädchen, aber eben ziemlich frech. Wenn ich das Weinregal sehe, dann denke ich an Caroline und bete, Gott, verändere doch die Caroline. Naja, verstehen Sie es? Dann habe ich eine Freundin. Sie heißt Johanna. Sie macht gerade einige Tiefen durch. Scheidung, Geldprobleme. Und sie bat mich, für sie zu beten. Raten Sie mal, wo ich sie untergebracht habe. Sie werden es bestimmt mögen. In der Steckdose. Ich schließe den Staubsauger an. Ich schließe den Staubsauger an und bete. Gott versorge Johanna mit der Energie, die sie braucht für diesen Tag. Und ich stecke den Stecker wieder aus und sage, Gott, gib mir Ruhe und Frieden in der Nacht. Wissen Sie, er hört mich wirklich. Er hört mich wirklich. Johanna sagt, Marlene, ich weiß genau, dass du für mich gebetet hast. Egal, was für einen Tag ich hatte, in der Nacht schlafe ich wie ein Baby. Ich nenne es geistliche Staubsaugen. Und das macht richtig Spaß. Moment. Wenn ich die Fenster im Schlafzimmer putze, dann bete ich für Boris Grillparzer. Wissen Sie, was er braucht? Durchblick. Also er ist ja nicht ganz blöde, aber sein Geist arbeitet schon etwas langsam. Neulich sagte er zu mir, hey Bertha, du, ich bin doch gar nicht die Bertha, ich bin die Marlene. Du hast aber einen schönen Wagen, Bertha. Du meine Güte, ich bin schon seit 25 Jahren seine Nachbarin und dieser Mann nennt mich Bertha. Ich kenne Bertha nicht, aber sie muss eine ziemliche Schrottkarre fahren, wenn er findet, dass mein Wagen wie neu aussieht. Wie auch immer, es ist ein fast perfektes System. Natürlich noch nicht ganz. Es gibt immer mal wieder ein Problem. Inneneinrichtung zum Beispiel. Frau Merkel liebt Veränderung in ihre Inneneinrichtung. Und das bringt mein ganzes Gebetsleben durcheinander. Und dann habe ich einige Zeit lang mal für die Tochter von Diana Dannemann gebetet, für die Lucy. Ja, sie hat mich nicht darum gebeten, aber ich dachte vielleicht, es wäre nicht schlecht. Sie ist so unzufrieden mit ihrer Figur gewesen. Naja, sie war ja irgendwie ein hässliches kleines Entlein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also habe ich mir eine wohlgeformte und wunderschöne Vase mir ausgesucht. Einfach perfekt für Lucy. Und dann eines Tages kam wie aus dem Nichts so ein gelber Tennisball angeflogen, gefolgt von Cäsar, dem Hund der Merkels. Und er sprang direkt in diese schöne Vase hinein. Die Vase fiel vom Tisch und zerbrach in 1000 Einzelteile. Schöne Vase, arme Lucy. Und Frau Merkel war furchtbar traurig um die Vase. Und ich hatte natürlich ganz andere Sorgen. Was soll ich jetzt tun ohne diese schöne Vase? Wie kann ich jetzt noch für diese Lucy beten? Also musste ich mir noch eine schönere und wertvollere Vase aussuchen und weiter für Lucy beten. Es hat keine 2 Jahre gedauert, da war die Pubertät von Lucy vorüber und sie war das schönste Mädchen in der ganzen Klasse. Und in der Turnschule hatten alle Jungs ihr hinterher geschaut. Gott hat mit Lucy nicht aufgegeben und ich tat es auch nicht. Die Leute glauben vielleicht, ich tue nichts lieber als Staubwischen. Aber so ist das nicht mehr. Ich bin tagtäglich in einem Gebetskampf für das Glück der Leute. Und ich gebe niemals auf. Nein, ich habe eine Lektion von meinem Ehemann Roland gelernt. Genau hier. Sehen Sie diesen Ring. 17 Jahre hartes Gebet. 17 Jahre lang habe ich für meinen Ehemann Roland gebetet, dass er von seiner Alkoholsucht wegkommt. Und ich habe mir diesen Ring gekauft, um mich daran zu erinnern. Wenn ich einen Tisch poliert habe, wenn ich Geschirr gespült habe, wenn ich Auto gefahren bin und den Ring gesehen habe, dann habe ich an meinen Ehemann Roland gedacht und für ihn gebetet. Gott, hilf ihm bitte, dass er von seiner Alkoholsucht wegkommt. Und manchmal stand ich kurz davor, aufzugeben. Ich dachte, Roland verändert sich ja nie. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und eines Tages hat er Hilfe bekommen. Er sagte, Marlene, andere wären schon längst verzweifelt. Und selbst Gott stand kurz davor, als er dein 1000. Gebet hörte. Aber es muss daran gelegen haben. Und weißt du, Marlene, du warst die Einzige, die noch fest an mich geglaubt haben, auch wenn die anderen nicht an mich geglaubt haben. Gott hat dein Gebet erhört. Und nun ist Roland seit 2 Jahren trocken. Und ich trage trotzdem diesen Ring zur Erinnerung. Gott hört uns. Er hört uns wirklich. Hören Sie dieses Geräusch? Hören Sie auch dieses Geräusch? Der Wäschetrockner ist fertig. Und was denken Sie, was jetzt kommt? Richtig, die Wäsche ist fertig.
Das war doch super stark. Von Herzen Dank. Habt ihr eine Idee, um euch selber einen Tipp zu geben? Das ist gut. Ihr seht jetzt auf eurem Platz noch diese Karte, bevor wir ins Abendmahl reingehen, wollen wir hier noch eine Lektion praktisch lernen. Wir haben Ideen bekommen, wie man im Gebet kämpfen kann. An unsere Kriegerin Marlene haben wir einige Beispiele bekommen. Und hier sind jetzt auch Beispiele. Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist. Hier sind einige Faktoren, Worte, die unsere und die deine Identität prägen können. So. Wir kämpfen nämlich einen Kampf durch Gottes Wort. Wir kämpfen einen Kampf, indem wir die Verheißungen, den Zuspruch Gottes aussprechen. So kann ich aussprechen, Jesus, du sagst, wenn wir dich suchen, wirst du unser Land heilen. Ich spreche aus in deinem Namen Heilung über Esslingen. Und vielleicht können wir es uns vorstellen, wie die Heilung aussieht. Und wir sprechen diese Dinge in Aktion. Das lernen wir, das machen wir im Power-Gebet immer wieder. Das können wir miteinander lernen. Ihr seid herzlich eingeladen, das in Gebetszeiten zu lernen. Und jetzt für dich, du kannst hier am Power-Gebet, letztes Power-Gebet war eine Person da, die sagte, oh, ich, hier steht, ich bin ein Kind Gottes. Und dieser Satz ist ihr so tief ins Herz reingefallen, war total bewegt von diesem Satz. Und dann ermutigten wir sie, komm, bete diesen Satz jetzt aus. Danke, Vater, ich bin dein Kind. Du sagst, so viele dich aufnehmen, denen gibst du das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an deinen Namen glauben. Gott, und ich nehme das. Ich vertraue dir. Ich habe dich eingeladen in mein Herz. Ich bin dein Kind. Und ich spreche das jetzt aus. Ich bin dein Kind. Und ich lasse mir diese Wahrheit von nichts und niemandem rauben. Ich bin dein Kind. Habt ihr es verstanden, um was es geht? So, ich lade uns ein, aufzustehen. Und einfach diese, wir sind jetzt lang gesessen, einfach im Stehen so diese Karte kurz zu überfliegen. Und gleich, wenn du hängen bleibst, bei deinem ersten Punkt, wo du sagst, das spricht dich jetzt an, bete diese Verheißung über dir aus. Nimm sie durch Dankbarkeit an. Sag, danke Gott, ich nehme diese Verheißung an. Zum Beispiel, ihr werdet stark im Herrn und er macht seine Stärke. Vater, ich danke dir, dass du mich, auch wenn ich jetzt gerade müde, vielleicht antriebslos, erschöpft bin, du bist meine Stärke. Und ich rühme jetzt deine Stärke über meinem Leben. Ich danke dir, dass ich in deiner Nähe stark werde und du mich stark machst. So, einfach als Beispiel. Ich lade dich ein, nutz die Zeit jetzt, 1-2 Minuten, und bete eine Verheißung über deinem Leben aus. Das ist Kämpfen. Das ist eine Art des Kämpfens mit Gottes Wort. Das ist eine Art, das Wort Gottes zu nehmen und es als Schwert des Geistes zu führen. Das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und Paulus ruft uns zu, ergreift dieses Schwert. Und das ist kein Schwert zum Streicheln, das ist ein Schwert zum Kämpfen. Gegen alles, was sich böse gegen unser Menschsein und Leben auf dieser Erde richtet. Dazu sind wir bestimmt. So, ich lade dich herzlich ein zu kämpfen. Und Nadja, das Team darf gerne schon kommen. Und kämpfen tut man laut. Ich habe hoffentlich gelernt von Daniel, bete immer laut. Es ist gerade so ruhig. Wenn du etwas betest, dann jetzt sei mutig und bete es laut aus. Nicht im Herzen, bete es laut aus. Worte haben Macht. Mit dem Herzen wird geglaubt, sagt die Schrift, und mit dem Mund wird es bekannt. Ihr Lieben, es reicht, es hilft nicht. Der Kampf, du musst es aussprechen. Wenn das Wort zu führen heißt, du sprichst das Wort aus. Du sprichst über deinem Leben aus. Ich bin Gottes Sohn. Und egal, wer was dagegen sagt, ich bin Gottes Sohn. Und egal, wie mein Leben aussieht, ich bin stark in der Macht von Gottes Stärke. Darf ich euch einladen? Kommt. Ihr müsst es nicht. Ich will nicht manipulieren, aber ich lade euch ein, einfach diesem Weg biblischen Kämpfens zu folgen. Den nächsten 1-2 Minuten. Oh, meine Schadelene. Danke dir, Vater, dass du da bist. Danke dir, dass du deine Gemeinde stark machst. Danke, dass deine Gemeinde nicht irgendwo der Schwanz ist, das letzte Ende einer Gesellschaft. Danke, dass deine Gemeinde der Kopf ist durch dich und eine Gesellschaft anführt. Danke, dass du durch dein Volk ein ganzes Land heilen möchtest. Danke, dass du durch deine Gemeinden hier in Esslingen heilen möchtest. Danke, dass du dein Volk einsetzt, mit Weisheit ausstattest und ihm Rat gibst, ihm Kraft gibst, dass du gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, auch dieser Zeit der Erschöpfung und Müdigkeit, dass du deine Gemeinde aufwächst und sie setzt als Licht und Kraft und Salz und Stärke in unserer Zeit. Jetzt, heute, hier, in diesem Jahr. Ich segne uns als Gemeinde, dass deine Kraft in ihr sich auswirkt und Menschen Freude bekommen am Gebet und erleben, wie du handelst. Gott, bitte,
Strecke deinen Arm aus zur Heilung. Strecke deine Hand aus zur Heilung und dass Wunder und Zeichen geschehen, die auf dich hinweisen. Damit noch viel mehr Menschen dich suchen, deine Nähe suchen und nicht aufhören, bis sie dran sind an dir. Und dich aufnehmen in ihr Herz, dich einladen in ihr Herz und Kinder Gottes werden, von Neuem geboren werden, das Leben gewirkt wird hier in Esslingen, hier in dem mittleren Neckarraum, hier in unserem Land, auf diesem wundervollen Planeten Erde, auf dem wir leben. Halleluja. Halleluja. Ich lade es die Abendmahlshelfer ein, dass ihr kommt. Und wir feiern jetzt so das Abendmahl. Ich will einen Vers über dieses Abendmahl stellen. Und er ist im Epheserbrief. Und er lautet: Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Und Christus wird dir leuchten. So, und nimm das Gehen zum Abendmahl, nimm es als einen Gang. Ja, Gott, ich gehe zum Leben. Ich stehe auf von Erschöpfung, von Niedergeschlagenheit. Und ich gehe jetzt zu dir. Und ihr könnt hier auf dieser Seite zum Brot kommen, das Brot nehmen und dann weitergehen hier zum Wein und den Wein nehmen und dann auf eure Plätze und dann nehmen wir miteinander gemeinsam noch das Abendmahl. Ich leite es dann ein mit einem Gebet.